Herzlich willkommen hier bei Berlin Story News im Podcast, den wir jetzt auch als Video gemacht haben. Mein Name ist Enno Lenze, hier ist Chris Knickerbocker von Bravery e.V. Wir sind gerade in der Ukraine. Wir dachten, wir beantworten ein paar Fragen von euch und erklären, was wir hier eigentlich treiben. Chris, was haben wir in den letzten Tagen gemacht? Es ist viel, kriegst du es noch auf die Kette?
Ich bin gerade im Überlegen. Wir waren Lviv, Kiew, Sumy, Tscherniw, wieder zurück in Kiew. Wir haben insgesamt fast 1000 Kilo Aid gebracht im Wert von knapp, ja, Marktpreis so 18.000, 20.000 Euro. Das war doch relativ intensiv, würde ich sagen. Wir können mal eine grobe Übersicht geben. Wir haben 50 Evakuierungswesten geliefert.
Also schusssichere Westen, die man schnell überwerfen kann, die ihr alle bezahlt habt.
Genau, danke dafür. Wir haben knapp 300 Tourniquets geliefert, 110 IFACs geliefert. Also IFAC ist quasi ein individuelles First Aid Kit. Ja. Können wir euch auch nochmal hier ein Bild einblenden. Zack. Und diverse Helme, ballistische Helme, Schutzplatten, verschiedene...
Verbandsmaterial, so Kisten, also umzugskartonweise Verbandsmaterial.
Genau, 50, 60 Paar Krücken und 15 Rollstühle und Rollatoren für Herson.
Ja.
Also ja, das war heftig.
Viel Kram.
Genau, und Enno hat es gepostet, ich habe das repostet. Ihr könnt uns Fragen stellen.
Genau, wir gehen die einfach mal ganz grob durch.
Genau.
Und manchmal beantworten wir die länger, manchmal kürzer, je nachdem, wie sich das so ergibt, weil... Wir werden immer wieder gefragt, kann man euch Fragen stellen? Ja, das war ja schon eine Frage. Also, ich meine wirklich, wenn euch was interessiert, schreibt uns auf jedem Social-Media-Kanal oder wie auch immer. Es ist interessant für uns zu wissen, was Leute nicht wissen oder was sie sich fragen. Wir hatten das gestern bei einem Fotoshooting. Wir sind in eine echt verlassene, ausgebombte Gegend gekommen und da standen zwei Leute mit Sturmhauben und Sturmgewehren. Und im Normalfall würde man sagen, das sieht nicht gut aus. Und wir haben gesagt, ey, seid ihr die Jungs, die wir treffen wollen? Ja, cool. Und dann haben wir gemerkt, vielleicht ist unsere Messlatte für was komisch ist, inzwischen auf einem anderen Niveau als von euch zu Hause. Also stellt euch eure Fragen. Wir fangen mit etwas ganz Trivialem an. Taktitat hat uns gefragt, was ist unser Lieblingsgetränk? Ich vermute, er meint hier.
Also hier entweder Non-Stop Energy oder ich bin unglaublicher Fan von diesem Kompott.
Ja, also im Prinzip aufgekochte Früchte, Limo mit viel Zucker.
So, ja. Ne?
So kann man das sagen.
Geil.
Es mag simpel klingen, es ist super lecker.
Ja.
Ja. Okay, das war einfach. Das ist eine Frage, die immer wieder kommt von Son of Data, also nicht von ihm immer wieder kommt, sondern insgesamt. Wie steht es um Psychohygiene, Coping-Strategien? Werdet ihr da extern unterstützt? Mehrere Fragen hintereinander. Fang du mal an, wie ist das bei dir?
Also externe Unterstützung habe ich nicht. Ich glaube, um die Arbeit so machen zu können, brauchst du natürlich schon eine stabile Mental Health. Das muss jeder für sich selber einschätzen können. Ich für meinen Teil bin da gesegnet, dass ich da eine stabile Grundlage habe. Und ansonsten, wenn ich zu Hause bin, ich lasse einfach auch Gefühle zu dann. Ja, wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Wenn ich überfordert bin, bin ich überfordert. Und wenn ich zu meiner Frau sage, ich würde es einfach gern nur da liegen und umarmt werden, dann ist es wahrscheinlich auch eine Art von Coping-Strategie. Ich denke, meine Coping-Strategie ist vor allem, Menschen um mich zu haben, die verstehen, was ich mache, die das unterstützen und die auch einfach da sind, ohne jetzt Fragen zu stellen oder das irgendwie auch vielleicht sogar im schlimmsten Fall negativ zu bewerten.
Ja, ich glaube, bei mir ist es halbwegs ähnlich. Also auch externe Unterstützung in dem Sinne auch nicht. Da gibt es zwar ab und zu Hilfsangebote, aber ich hatte das Gefühl, so blöd das klingen mag, dass die allermeisten Leute, die da helfen wollen, mit den Situationen selber völlig überfordert sind, weil ich glaube, das, was sich Menschen vorstellen, was man erlebt, also an schlechten Dingen, da reicht die Fantasie nicht aus von einem durchschnittlichen Deutschen, um sich vorzustellen, was man manchmal in solchen Gegenden sieht. Und das ist dann schwierig zu vermitteln. Ansonsten auch Coping-Strategien oder so. Ich habe ein bisschen das Gefühl, entweder kommen Leute einfach mit klar oder nicht. Also so simpel oder so doof das klingen mag. Ich kenne Leute, die kommen immer wieder und die schaffen das und das ist okay. Und ich kenne Leute, die irgendwie, denen ist das zu viel. Das ist ja beides
okay. Also ich kenne Leute, die sind ja kaputt gegangen.
Ja.
Und die wollten es aber auch nicht wahrhaben.
Ja, und ich denke, wenn man über die Grenze kommt und sagt, oh, das ist mir jetzt doch zu viel, ist dann dreh einfach um. Dreh einfach um, ist alles okay. Stört doch nicht. Manche Menschen so, manche so.
Du musst nicht herkommen, um helfen zu können.
Nee.
Aber du musst vielleicht herkommen, um das zu tun, was wir machen, den Leuten zu Hause vermitteln zu können, glaube ich.
Ja, und ich denke deswegen, alle Menschen sind anders und für die einen passt es, für die anderen passt es eben nicht. Florian, da musste ich ein paar Nachfragen machen. Florian fragt, wie habt ihr für den Fall vorgesorgt, dass euch etwas passiert?
Also die Frage, meint er jetzt?
Also er meinte, wenn wir verletzt werden, wenn wir sterben oder irgendwas in der Art.
Also wenn wir sterben, dann entscheiden meine Angehörigen, ob sie wollen, dass ich hier beerdigt werde oder zu Hause. Das ist eigentlich bei der Botschaft so hinterlegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die da am Ende wirklich dann diejenigen sind, auf die ich mich verlassen wollen würde. Ansonsten tun wir natürlich alles dafür, dass das nicht passiert. Das heißt, wir haben das bestmöglichste Equipment bei uns. Wir haben Menschen bei uns, die die Region kennen. Wenn einer von uns im Team Bauchweh hat, dann bleibt das Team geschlossen zu Hause. Also oder halt im Safehouse und geht nicht raus zur Mission. Und das sind alles so Regeln, die bei uns jetzt schon funktionieren, ohne dass man da die abstecken muss. Und bei einem neuen Team muss man sich die einmal gemeinsam setzen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn einer quasi mit der Situation überfordert ist oder kein gutes Gefühl hat, dann wird es entweder verschoben oder abgeblasen.
Ja, und ich denke, also ich bin da ja sehr, sehr, sehr einfach. Ich denke, wenn ich tot bin, dann gilt, wenn weg, dann weg. Mein Wunsch war immer, wenn ich tot bin, will ich in einer Clownskanone in ein Grab geschossen werden. Und obwohl das mein Wunsch seit ewig ist, wird mir immer gesagt, das wird nicht gemacht. Ansonsten habe ich da keine großen Wünsche. Und wenn man verletzt ist, irgendwer versorgt einen schon. Und dann geht's weiter. Also ich mache mir da nicht so viel Gedanken zu, weil ich denke, wenn passiert, passiert. Oder ich mache mich vor den ganzen Tag verrückt, da habe ich auch nichts von. Und eben, ja, wir sehen, also das Hauptinteresse ist ja nicht, was macht man, wenn was passiert, weil dann ist es zu spät, sondern wie verhindert man das, was passiert?
Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass die Leute denken, wir nehmen es auf die sichere Schulter oder so. Ja, ganz klar.
Das Problem,
also wir gucken dafür, dass es nicht passiert und das nimmt am meisten Zeit in Anspruch.
Genau. Zum Beispiel waren die letzten Tage unterwegs, wo es gefährlich war. Wir haben einen wirklich ordentlich gepanzerten Wagen genommen. Wir hatten extra gute schusssichere Westen bei Helme, für die uns die ukrainischen Special Forces beneidet haben. Also wir sehen zu, dass wir das Top-Equipment nehmen, was wir irgendwie auftreiben können, um alles Risiko zu minimieren, was wir irgendwie haben. Und dann kann natürlich immer noch was passieren. Aber es ist halt, das ist so wie beim Autofahren, jetzt in Deutschland, schnallt man sich an, ist wach und irgendwie hat ein Airbag im Auto. Da sagt man ja auch nicht, ich schnall mich nicht an und halt mal ein Auge zu zum Spaß. Das wäre so quasi die Deppennummer. Und wir machen es umgekehrt. Wir fahren so vorsichtig wie möglich. Wir passen bei allem auf. Wenn es komisch ist, drehen wir um. Und das hilft immens.
Und natürlich so kleinere Sachen, ne? Nicht posten live, wo man sich in dem Moment aufhält. Mittlerweile auch keine deutsche Nummer aktiviert haben.
Wenn man hier ist.
Genau, lokale SIM-Karten kaufen. Solche Kleinigkeiten empfehle ich sowieso jedem, der über Lviv, Kiew hinausfahren will. Und wenn ihr jemanden nicht kennt und ihr seid euch unsicher, dann teilt keine Informationen mit der Person, die man auf euch zurückführen kann.
Ja, also eigentlich vorsichtig sein und gar nicht erst in die Situation kommen, wenn es irgendwie geht. Dann eine ganz häufige und doch so simple Frage, wie kann man helfen?
Viele Möglichkeiten eigentlich. Ja. Also natürlich Spenden. Könnt ihr über den Verein zum Beispiel gerne machen. Kriegt ihr auch eine Spendenquittung demnächst. Aber nicht nur. Also wir brauchen Leute in ganz Deutschland, Wir brauchen Leute, die Kleinanzeigen durchforsten. Wir brauchen Leute...
Auf Kleinanzeigen, was tun die dann? Nur, dass sie sich's vorstellen können.
Ach so, zum Beispiel, wir sagen, es gibt Dinge, die brauchen wir dauerhaft. Rollatoren, Rollstühle, Krücken. Und da gibt es viele auf Kleinanzeigen, die das für schmalen Taler oder umsonst weggeben. Aber da muss sich jemand drum kümmern und diese Sachen einsammeln bei sich in der Region. Und das, wenn man das deutschlandweit macht, dann kommen da schon einiges zusammen. Also allein in Berlin haben wir ja jetzt einen ganzen Van voll gekriegt. Dann brauchen wir Leute, die wir auch einfach anfragen können, die sich mit Autos auskennen, die für uns in Autohäuser fahren können und Autos checken können, dass wir nicht deutschlandweit unterwegs sein müssen, sondern sagt ihr, wir kennen uns aus, dieser Toyota ist gut, dann sagen wir, alles klar, dann lohnt es sich hinzufahren, Abfahrt.
Also zum Beispiel, wenn hier eine Einheit sagt oder eine NGO, wir brauchen einen Pickup mit Allrad, dass man dann im Internet guckt und sagt, dieser oder dieser oder dieser käme in Frage und oft sind die in Deutschland verteilt und irgendjemand muss dann hingehen und sagen, den gibt es überhaupt noch oder der ist ausgebrannt oder was auch immer. Genau sowas. Oder, was ich immer den Leuten sage, was ultra trivial ist, wenn das alles für euch zu viel ist, aber ihr trotzdem was tun wollt, es gibt bestimmt Ukrainerinnen und Ukrainer in eurer Nähe, die gibt es überall, die gibt es immer. Für die kann es unglaublich schwierig sein, mit deutschen Ämtern klarzukommen oder die Briefe zu verstehen. Und als Deutscher hat man ein viel besseres Verständnis. Helft denen einfach mit ganz alltäglichen Dingen. Also es gibt so viele Wege zu helfen und alles hilft gleich am Ende.
Genau. Ansonsten, wenn ihr Künstler seid oder wenn ihr irgendwie Locations habt, Fundraising-Events veranstalten oder wenn ihr extrem reich seid, dann dürft ihr gerne spenden.
Ja.
Kein Problem. Nehmen wir auch.
Dann Nati fragt, wie ist die Lage vor Ort, wie ist die Stimmung und wie geht es euch beim Einsatz? Das ist auch so dauernd wechselnd.
Ja, genau, davor noch, wie ist die Lage speziell in Sumy, das können wir zusammenfassen.
Genau, das passt ja zusammen, genau.
Ja.
Tja, ich würde sagen, es ist so, die Leute sind müde, so würde ich es am ehesten sagen. Die wollen immer noch, die wollen Russland aus ihrem Land treiben, die wollen in einer Demokratie frei leben, über ihr Leben selber bestimmen. Das, was für euch, wenn ihr den Podcast gerade hört, wahrscheinlich völlig normal ist und deswegen so schwer zu fassen, was das bedeuten soll, weil das bei uns so ausgelutschte Phrasen sind, so Freiheit, Demokratie, Republik oder schon den Unterschied zwischen Demokratie und Republik kennt die Hälfte nicht. Und das sind aber Dinge, die essentiell sind, wenn sie einem auf einmal weggenommen werden. Aber man merkt, die Leute sind müde von diesen 3 Jahren jetzt voller Invasion und halt 11 Jahren Krieg, so würde ich es grob sagen.
Ja, zum Thema Flüchten, das so, sowohl Sumy als auch Gegenden im Osten, als auch Cherson, muss man sagen, viele haben natürlich erstmal die finanzielle Möglichkeit, nicht zu flüchten. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele, die haben Eigentum. Das hat nochmal eine andere Geschichte, Zerfall der Sowjetunion und so. Es gibt mehr Leute hier, die Eigentum haben und die können sich schlichtweg nicht leisten, irgendwo Miete zu zahlen. Und dann gibt es natürlich ganz oft die ältere Generation, die sagen, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, hier werde ich sterben. Meine Mutter sagt immer, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und für mich persönlich, vielleicht auch für dich, war das natürlich auch ein Learning, das irgendwann zu akzeptieren. Und zu sagen, ja, okay, die Person werden wir jetzt nicht evakuieren, die wird da bleiben wollen. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch irgendwann sagen, nun ist die Front so verlaufen, wir können ab dem Punkt keine Lieferungen mehr machen. Ja, jede Entscheidung trägt seine Konsequenzen bei, leider. Und das ist natürlich auch wirklich schwierig für uns als Volontäre, in dem Fall nicht als Fotojournalisten, das dann zu akzeptieren und zu sagen, okay, die Person hat sich so entschieden. Ich hoffe bei Gott, dass ihr alles Gute passiert und ihr nichts passieren wird, aber wir können ab jetzt diese Stadt nicht mehr besuchen, weil wenn wir draufgehen, dann sind da noch mehr Menschen, die kein Essen oder keine Sachen mehr empfangen können. Ja. Das ist zum Thema, warum die Menschen manchmal nicht flüchten. Sumy können wir bestätigen, die Menschen flüchten, die Evakuierungen laufen. Wir können euch nicht genau im Detail sagen, welche Dörfer. Aber man sieht deutlich, dass die Front sich verschiebt und Menschen evakuiert werden. Und da haben wir auch einige Teams zu ausgerüstet, dass die Volontäre, die diese Evakuierungen durchführen, möglichst guten Schutz haben und es auch möglichst lange bis zum Schluss machen können.
Dazu auch fiel uns dann wieder auf, uns ist klar, wie Flucht aussieht. Ich glaube, viele Menschen stellen sich vor, wie Leute mit einem Sack über der Schulter durchs Feld rennen und geschossen wird oder so. Und das ist es ja gar nicht. Es ist auf einer Bundesstraße ein zäh fließender Verkehr von normalen Pkw zum Beispiel oder kleine Busse, volle Züge.
Ja.
Das ist, sagen wir mal so, wir haben gesagt, wenn wir einfach ein Foto schießen würden, auf dem man nicht die Kennzeichen sieht, dass man nicht weiß, welches Land das ist, das könnte irgendeine beliebige Straße sein. Also man sieht dem Bild nicht an, dass Leute fliehen. Das sieht in der Praxis ganz, ganz anders aus.
Und wie ist die Stimmung bei euch? Es ist eine Mischung, ne?
Ja.
Auf der einen Seite sind wir natürlich auch unglaublich sauer und versuchen das eben nicht irgendwie in Hass zu verwerten. Aber natürlich, also wenn du da an die Dörfer ranfährst, wenn du die zerbombten Schulen anguckst, wenn du die kaputten Spielzeuge im Dreck siehst, Kinderschuhe, zurückgelassene Kinderzimmer, komplett zerbombt, zerschossen, Munition liegt in den Kinderzimmern. Das geht nicht, also an mir, wahrscheinlich an dir auch, überhaupt nicht vorbei. Und das ist natürlich, da schluckt man auch ab und zu mal. Und dann muss man versuchen, diese Energie halt irgendwie umzuwandeln in eine Motivation weiterzumachen und nicht zu sagen, okay, scheiß drauf, ich nehme jetzt die nächste AK und joine den International Forces oder so. Machen ja viele andere. Und also ich denke, wir sind einfach an einem Punkt, wo wir anderswo besser helfen können, als jetzt irgendwo beizutreten.
Ja, das, wie halten wir das aus? Hatten wir schon. Zebra fragt, wurden schon Lösungen gefunden, wenn die USA keine Geheimdienstinformationen mehr liefern? Kann sagen, jein. Die USA sind natürlich der Top-Partner mit dem besten an Equipment, der meisten Aufklärung. So, das reißt schon ein Loch. Aber in den paar Tagen, die es das Problem gab, sind ja Großbritannien, Frankreich und Italien schnell eingesprungen und haben Teile übernommen. Allerdings eher wie, also ohne die da schlecht machen zu wollen oder so. Aber das, was die USA liefern, ist halt routinierter und besser abgestimmt und halt unglaublich, was die an Möglichkeiten haben. Also ich würde sagen, wenn die USA wirklich komplett raus sind, dann auf jeden Fall geht es dann runter mit den Informationen.
Ja, aber wie genau der Plan B ist, dass...
Erzählen wir in einem Podcast nach dem Krieg.
Richtig, also das sind natürlich Informationen, die wir hier und da intern bekommen, aber auch dafür einstehen und unterschreiben, dass wir das jetzt nicht erzählen.
So, Details könnten die Bevölkerung verunsichern.
Ja, fand ich auch interessant. Wie haltet ihr das psychisch durch? War nie im Einsatz? Kommt ihr irgendwann zur Ruhe im Kopf? Da muss ich sagen, mehr als zuvor.
Jo.
Ich komme nach Hause. Dann schlafe ich meistens einmal, weil es schon meistens Abend ist. Ne? Und dann ist es bei mir so, wirklich jetzt nach 2-3 Wochen Einsatz, ich gehe mit dem Hund raus morgens, mache die Türe auf und dann höre ich und ich höre nichts. Ich höre die Vögel, ich höre die S-Bahn, ich höre meinen Hund. Und das ist so eine Ruhe, weil du weißt, jetzt bin ich sicher. Ich muss jetzt keine Weste anziehen.
Du hast vorher gepennt.
Ja, ich habe vorher richtig gut geschlafen. Ich muss keine Weste anziehen. Ich kann die Alarm-App ausschalten. Ich kann die Telegram-Gruppen wieder stumm machen. Das ist ein Frieden im Kopf. Den wünsche ich vielen, die immer sagen, bei uns wäre es so schlimm. Ja. Ich glaube, die haben weniger Frieden und Ruhe im Kopf als wir.
Ich war in 62 Ländern in meinem Leben und ich weiß, warum ich in Deutschland leben will. Also
ja, 100%.
Ich habe in insgesamt 4 Ländern teilweise oder ganz gelebt. Also wer meint, dass es in Deutschland schlecht geht, der muss sich echt fürs Mars-Programm anmelden und gucken, ob es auf einem anderen Planeten besser wird. Weil hier auf diesem Planeten ist nicht mehr viel Luft nach oben. Aber und das merkt man aber auch, dadurch hat man in Deutschland viel Zeit zum Meckern. Weil man muss die Zeit irgendwie voll bekommen.
Ja.
Gut, dann, wir haben Fragen auf Instagram bekommen.
Okay, eine Sekunde.
Ja, hier, Chris ist nur gerade zur Kamera gelaufen, um sicherzustellen, dass wir aufnehmen.
Ah, warte, das von Carsten fand ich noch witzig.
Oh, das habe ich überlesen.
Auf Blue Sky gehen immer wieder Bilder rum von russischen Pkw, Oldtimern, E-Rollern, Eseln an der Front. Sind die wirklich so blank?
Ja.
Kurz und knapp, ja. Also ich weiß auch von internen Quellen aus russischen Quellen, dass auch Frauen eingezogen werden, die zum Beispiel Tierärzte sind und so,
ja.
Habe ich jetzt schon öfter mitbekommen, dass sie Frauen einziehen. Ich habe von einer 22-Jährigen gehört, die ist Tierarzthelferin oder so und die wird einfach eingezogen und als Medic benutzt.
Ja.
Das müsst ihr uns jetzt glauben oder nicht. Da kann ich meine Quellen jetzt in dem Fall nicht einblenden oder so, weil das war ein Gespräch, das ich nicht aufzeichnen konnte, aber gibt sicherlich noch mehr solche Geschichten, die man belegen kann.
Ja, da ich meine auch diese, also wo es ja die Drohnenvideos von gibt, wo der eine schwer verletzt wird und um Hilfe ringt der russische Soldat und der andere kommt und klaut ihm die Jacke und die Schuhe und geht weiter.
Ja, das ist krass.
Also da
schlug
ich
sogar manchmal so und denke so, wow, pff.
Ja,
also
aber ja.
Sehr kalt, ja.
Also das mit den E-Rollern, den Eseln und so, das ist alles akkurat.
Pferde und Esel habe ich schon selber gesehen, ja.
Ja. Genau, dann. Heiko fragt, wie lange geht der Krieg noch und wie geht es dann weiter? Wie ist die Moral an der Front? Also fangen wir mal hinten an. Moral an der Front ist weiterhin überraschend gut.
Ja.
Was wir immer hören ist, wir wollen unser Land verteidigen, wir machen das gerne, wir sind ausgebildet, wir brauchen Munition. So würde ich es ganz grob zusammenfassen.
Munition und vielleicht ab und zu mal ein bisschen Respekt auch.
Mhm.
Und den hat man aber zum Beispiel, wenn wir jetzt kommen mit Kamera, dann ist es für die eine Riesenehre.
Ja.
Das merken wir auch immer wieder und deswegen sind wir auch immer froh, dass wir dann ein bisschen Zeit haben, auch ohne Kamera uns noch ein paar persönliche Geschichten anzuhören und das macht uns natürlich auch nochmal das Bild größer und zeigt mir auch immer wieder, das sind zu 90% mittlerweile oder vielleicht 80% ganz normale Menschen an der Front, die dann Soldaten wurden,
ja.
Aber die vorher keine Soldaten waren.
Auch
und die danach auch keine mehr sein wollen.
Ja, und auch dazu in der letzten Woche gab es auch Situationen, in denen wir nicht filmen oder aufzeichnen durften. Aber dann kommt keiner und sagt, ey, lass das dann sagen, hey, es tut uns echt leid, Leute, aber hier wegen schwieriger Sicherheitslage wäre es höflich. Also wirklich, die Leute sind unglaublich nett und freuen sich, dass man hilft. Und ja, die sind top motiviert, alle, die wir getroffen haben. Also, weil es gibt ja immer wieder so diese Headlines mit, ja, die fliehen alle und die wollen nicht kämpfen. Wo ich denke, mag es welche geben, aber ich habe an der Front noch keinen davon erlebt.
Ja, es gibt natürlich, ich muss sagen, es gibt diese zwei Sparten. Es gibt diese alten Brigaden, die so unter sowjetischer Führung sind. Die sind natürlich bei den jungen Leuten sehr wenig beliebt.
Mhm.
Auch in meinen Augen verständlich. Und dann gibt es natürlich ganz viele junge Brigaden, die, wo auch Azov dazu zählt oder die Hartia oder dritte Sturmbrigade und so weiter. Und da sind sowohl die Kommandanten halt jünger, als auch die Taktiken und das Equipment und so weiter. Und da kenne ich persönlich eigentlich, ehrlich gesagt, gar keinen, der da desertiert ist zum Beispiel.
Mhm. Wie lange der Krieg noch geht, wie ich seit Anfang sage, bis Putin tot ist, würde ich sagen.
Das würde wahrscheinlich aber auch nur deswegen den Krieg beenden, weil die Leute verwirrt wären und orientierungslos.
Ja.
Nicht, weil die Leute ohne Putin nicht die gleichen Ideologien hätten.
Ja.
Ne?
Ja.
Also die hätten trotzdem noch Bock, die Ukraine auszulöschen, aber sie wüssten halt nicht mehr, wie.
Und sie brauchen ja mal einen, auf den sie zeigen, dass er es war.
Ja, ja.
Und
wir folgen dem großen...
Genau, niemand war dafür, aber alle haben mitgemacht. Das kennen wir aus deutscher Geschichte gut, die Story.
Ja, ging nicht so gut
aus
damals. Ja.
Clara hat eine gute Frage, die dauernd kommt. Was trifft man an Vorbereitung, was man sich nicht vorstellen konnte? Mir fallen zwei Dinge ein, dann lasse ich dich gerne. Eine Sache, die wir nicht machen mussten, aber was, glaube ich, so Leute im Westen schockiert hat. Als hier Ukrainerinnen und Ukrainer direkt in den ersten Kriegstagen losgerannt sind, weil die Bomben kamen, haben sie reihenweise auf die Kinder ihre Telefonnummer und den Namen des Kindes geschrieben.
Habe ich im Original noch von Alisa, wenn du es haben willst.
Damit, wenn die Leute sterben, ihre Kinder zugeordnet werden können. Das ist was, das kann man sich nicht vorstellen.
Oder wenn sie verloren gehen.
Im besten Fall noch.
Mhm.
Und so Kleinigkeiten. Hatte ich gestern nämlich ein Foto bei uns gemacht. Von uns beiden liegen so Umhängetaschen quasi auf den auf dem Stuhl, wenn wir schlafen gehen, mit den wichtigsten Sachen drin, also mit dem wirklich den Basics, wie so eine Handtasche, dass wenn irgendwas bei uns in der Nähe so einschlägt, dass wir raus müssen.
Da gibt es auch ein spezielles Wort dafür, wie heißt das?
Ein Go-Bag.
Ja, ja, genau.
Genau, also dann man rennt einfach los, schnappt sich die Tasche und weiß, da habe ich meinen Ausweis, mein Handy, mein Ladegerät und Erste-Hilfe-Basics, so das drin, was ich erstmal brauche, um über die Nacht zu kommen.
Genau, also genau, das empfehle ich auch jedem, so eine Tasche zu haben. Ladegerät, Ausweis, Reisepass. Und Flasche Wasser, wenn ihr könnt. Ja. Aber wenn ihr irgendwelche Medikamente habt, noch eine, wie nennt man das, so eine...
Ein Riegel, eine Charge, Riegel,
ein, auch immer. Aber eine Charge quasi da noch reinpacken. Und halt vor jeder Reise einmal checken, sind alle Sachen noch haltbar und so.
Ja, bei mir ist halt auch trivial, ist halt ein bisschen Geld drin, Ausweis, eine Taschenlampe, kleine Powerbank mit dem Ladekabel, weil es kann sein. Und diese geile, es sieht aus wie so eine Mini-Isomatte, so eine Sitzunterlage. Wenn man die Nacht in der Metro sitzt, dann merkt man, dass Metroboden ganz schön kalt ist. So Kleinkram. Und ich habe halt immer so ein Müsli-Riegel und eine kleine Flasche Wasser drin, weil im Zweifel kommt man damit über die Nacht. Aber so, es kommt drauf an, was für euch passt, aber das. Aber Vorbereitung ist ja auch viel mehr. Also in meinem Fall ist es quasi über Jahre in Etappen verschiedene Formen von Trainings, gepanzerte Fahrzeuge fahren, medizinische Versorgung, auch Klamotten, die man kauft, die Stiefel, die ich jetzt trage, die Hose, das sind alles so Erfahrungswerte an Vorbereitung. Bei dir wahrscheinlich ähnlich.
Außer, dass ich nicht geplant habe, dass ich jetzt durch nassen Gras laufe.
Ja. Ja. Das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist. Deswegen habe ich immer hier die Stiefel an. Ich schwitze mich zwar im Sommer tot und es ist nervig, aber wenn ich die Treppe runterfliege, ist mein Knöchel okay. Ja. Es sind triviale Dinge. Also wenn ihr losrennt, weil eine Bombe kommt, wir hatten das in Kramatorsk, als neben uns eine FAB, so eine 500-Kilo-Bombe eingeschlagen ist, bin ich losgerannt, die Treppe runter und bin abgerutscht eine Stufe. Klingt ultra trivial für ein Kriegsgebiet und eine 500-Kilo-Bombe. Hätte ich niedrigere Schuhe angehabt, hätte sein können, dass ich mir den Knöchel verletzt hätte. Und das ist total blöd in so einem Moment. Dann schwitze ich lieber in Stiefeln. Ja.
100%. Genau.
Was fällt dir noch ein an Vorbereitung?
Boah, ich überlege gerade. Das hat natürlich auch im Laufe der letzten 3 Jahre angefangen von eSIM vorbereiten. Genug Geld haben, damit man... Also die eSIM schon vorher laden.
Das passt zum nächsten Punkt auch. Welche Maßnahmen nutzt ihr für Handy, Laptop und Co.? Das geht halb ineinander über, würde ich sagen.
Also ich glaube, er meint so Sicherheitssachen.
Ja, aber trotzdem, das ist ja vorbereitet, dass das überschneidet sich, merke ich gerade.
Da habe ich ein bisschen weniger als Enno, aber das liegt einfach daran, dass Enno da schon mehr Erfahrung hat. Ja. Bei mir ist es so, ich habe auf jeden Fall erstmal Apple-Geräte. Das ist jetzt kein Flex, sondern das ist einfach, weil es am... Aber das Schwierigste ist, reinzukommen von außen. Und dann benutze ich halt nur lokale SIM-Karten. Und wenn ich irgendwie merke, hier der Akku geht extrem schnell leer oder so, dann sind es ja...
Ist gerade leer?
Ja, 16%. So liegt aber daran, dass ich nicht geladen habe. Das hatte ich einmal in Herson bei meinem alten iPhone. Und dann habe ich das damals auch checken lassen. Und dann war das sowas... ein temporäres Whatever drauf, ich weiß nicht, wie das heißt. Und das kannst du wegmachen, indem du es einfach neu startest.
Ja.
Und genau, das war so das eine Mal, dass ich quasi das selber in die Falle getappt bin, ne? Lernt man halt dazu. Und aber wirklich vorbereiten, ansonsten immer genug Speicher frei haben. Sicherheitstechnisch. Und was ich natürlich mache, das ist vielleicht auch interessant für einige, wenn ich auf eine Mission gehe an der Front und ich bin mir nicht 100% sicher, wie das ausgeht, beziehungsweise wie weit sind die Russen weg und so, dann fotografiere ich nur auf Film. Das mache ich deswegen, weil wenn irgendwas passiert, und ich fotografiere ja nicht die Russen, ich fotografiere ja die ukrainischen Leute bei der Arbeit, und wir irgendwie in eine scheiß Situation kommen, dann ziehe ich den Film raus und dann ist over.
Ja, und dann sind die Fotos vernichtet.
Für immer.
Also genau, belichtet, kann man nie wieder lesen.
Nie wieder.
Eine Speicherkarte.
Bei der Speicherkarte kannst du immer was restaurieren. Ja. Du kannst sie theoretisch auch runterschlucken und du hast immer noch die Möglichkeit, dass jemand was auslesen könnte.
Und sogar eigentlich problemlos, nur um das Detail ganz kurz zu erklären. Wenn ihr eine Speicherkarte formatiert, dann wird da nichts formatiert.
Nee, freigegeben.
Genau, sondern es wird sozusagen an den Anfang der Speicherkarte geschrieben, hey, das kannst du nutzen. Aber die Daten per se liegen noch da.
Genau.
Was aber, mir noch einfällt, so ein Kleinkram, auch trivial, aber dass das Auto top in Schuss ist. Dass man nicht sagt, der Reifen geht noch und und vielleicht quietscht der Scheibenwischer. Nee, das top, auch Schuhe. Mag blöd sein, aber dass die Schnürsenkel nicht reißen. Das sind oft so Kleinigkeiten. Dass du genug Klamotten bei hast, dass das, was du trägst, dass es bequem sitzt. Nicht, dass immer was juckt und dich ablenkt. Auch bei schusssicheren Westen, wenn die drückt, es nervt, das lenkt dich ab. Ich glaube, das sind aber vor allem nicht direkt Vorbereitungen. Ich würde eher sagen Erfahrungen bei ganz vielen Sachen, dass man gemerkt hat, was nicht gut geht.
Und nicht, sich jetzt nicht selber irgendwie, merke ich auch ab und zu, die Leute wollen hierher unbedingt und dann direkt Vollgas ganz nach vorne.
Ja, und auch warum? Was willst du da?
Genau. Also erstmal, wenn du die Ukraine kennenlernen willst, dann würde ich sagen...
Lviv.
Lviv?
Ja, Karpaten.
Genau, Skifahren. Karpaten. Guckt es euch an, lasst da...
Sprecht mit Menschen.
Genau, genau, weil auch Lviv ist voll mit, auch mit Veteranen und so.
Ja.
Und wenn man weitergeht, dann sollte man, das ist jetzt meine Meinung, sollte man auch einen Grund dafür haben.
Ja.
Und nicht sagen, ich gehe mal los und dann gucken wir mal.
Ja.
Zum Beispiel bei uns ist es so, wir sind fast fertig. Also wir haben alles ausgeliefert. Wir sind jetzt noch da. Wir wollten noch ein paar Videos machen für YouTube und Social Media. Und dann haben wir noch ein Meeting. Dann kriegt der Van noch neue Querlenker. Ja. Das ist übrigens sehr günstiger. Shoutout. Und dann sagen wir, okay, an dem Punkt sind wir jetzt hier erstmal
fertig.
Ja. Und jetzt nicht auf Zwang noch irgendwo was suchen, wo man noch hingehen könnte, weil dann passiert Shit meistens, ne?
Ja, und genau, also so nicht übertreiben, so ganz grob gesagt, wie man fährt irgendwo hin und sagt, okay, bisher lief's gut, dann ist doch gut, dann zurück. Also auch, wir waren in relativ gefährlichen Gegenden die letzten Tage und ich bin auch immer froh, wenn wir auf dem Rückweg sind und es ging gut. Es ist nicht so, oh, das war voll geil gefährlich.
Ich hatte das erste Mal auch wieder seit langem wirklich Bauchweh bei unserer aktuellen Mission.
Ja.
Wirklich.
Ja, passiert. Und deswegen, einfach so vorbereitet sein, dass man sein Stresslevel reduziert. So, und dann haben wir noch eine Frage, die immer wieder mal kommt. Und die ist, welches Studium, Ausbildung, irgendwas braucht man? Ganz grob gesagt, nichts richtig davon. Also es gibt nicht die eine Ausbildung, mit der man und was genau macht. Wir beide machen ja, wir reisen zwar zusammen, wir sind auf den gleichen Fotos, aber wir machen ja inhaltlich überlappende, aber sehr unterschiedliche Dinge eigentlich oft.
Oh ja, und dann lernen wir aber auch voneinander,
ja, genau, das ist
cool.
Genau.
Ja.
Das ist ja das Interessante. Also ich würde ganz grob sagen, mach, was du magst, was du lustig findest, wonach dir ist. Wenn du in so Gegenden wie hier willst oder wenn dich das interessiert, sprich mit Menschen, die es gemacht haben, sprich uns gerne an, sprich andere an. Die allermeisten Leute, die ich kenne in NGOs, Journalisten und so, die reden gerne drüber, die erklären dir gerne was.
Und die Leute, also es gibt bestimmt Leute, die reagieren anders, aber bei uns ist es so, wenn uns Leute fragen oder auch effektiv was anbieten können, wo wir sagen, jawohl, genau das brauchen wir jetzt, dann sind wir die Letzten, die irgendwie Leute nicht die Chance geben oder zurückweisen oder so, ne? Also wir nehmen jetzt niemanden mit, der einfach Bock auf Action hat. Das können wir uns auch nicht leisten.
Nee, und ist auch, das ist nicht gut. Nee. Und halt, wenn es dich interessiert oder wenn man sagt, ich bin mir nicht sicher, mich interessiert das vielleicht nicht, hey, du kannst mit dem Zug nach Lviv fahren. Hinter die Grenze, das ist sicher. Sprich mit Leuten, guck dir die Gegend an, schau, ob Ukraine ein Land ist, mit dem du gut klarkommst. Sprich, ich habe tatsächlich so jemanden bei der letzten Reise getroffen, beim Frühstück, der sich die Ukraine angucken wollte und der es ganz vorsichtig gucken wollte. Und auf der anderen Seite, oh, ein Eichhörnchen. Eines der wenigen ukrainischen Wörter, die ich kenne, das hüpft hier vorbei, Bilka.
Bilka.
Hat mir Luba beigebracht, das Wort. So, aber zurück zum Thema, nicht hier von Eichhörnchen ablenken lassen. Der Punkt ist halt, guck's dir an, sprich mit Menschen, schau, ob's das Richtige für dich ist und überleg, was du machen willst. Also diese Idee mit, boah, ich gehe dahin, weil das ist spannend. Nee, es ist nicht spannend.
Enttäuscht.
Erstmal, es ist unglaublich viel warten, fahren, Langeweile haben und ab und zu wirklich schlimme Dinge erleben.
Ja.
Spannend ist das letzte Wort, was ich dafür benutzen würde.
Es gibt auf jeden Fall Missionen und Dinge, sicherlich bei uns beiden, die haben sich wirklich in den Kopf gebrannt, diese Bilder. Mhm. Und das,
das muss
man aushalten können. Und das aber nicht nötig, um am Ende sagen zu können, ich war auf der richtigen Seite gestanden, ich habe geholfen.
Ja.
Finde ich auch mal ganz wichtig, dass man das sagt.
Hat man ja vorgesagt, es gibt viele Wege zu helfen.
Genau, dann hatten wir noch die zwei Fragen, warum wir überhaupt helfen. Gut, das haben wir ja schon öfter, glaube ich, auch nebenher gesagt. So, wir stehen für die demokratische Ordnung.
Ja.
Wir stehen da für die Freiheit. Für die Freiheit eines jeden. Egal, ob es die Freiheit ist, lieben zu können, wie man mehr mag, sich selber identifizieren können, wie man sich fühlt, als auch Religion oder sonst irgendwas.
Oder von mir aus Pommes essen und auf der Couch liegen.
Ja, das auch
kann
das
in alle Richtungen gehen.
Genau, genau. Also das ist natürlich unsere Hauptmotivation. Kommt wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber am Ende hat es zusammengeführt.
Ja.
Und dann gab es noch die Frage, würdet ihr selber im Notfall die Waffe in die Hand nehmen? Ja, natürlich. Nur weil man humanitär ist oder Volunteer oder Journalist, heißt nicht, dass man sich nicht verteidigen darf. Das verwechseln immer ganz viele. Und wir haben auch ganz viele, beide unabhängig voneinander, ganz viele Trainings gemacht, dass wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist und wir sind mit einer Unit irgendwo, dass wir halt nicht hinter denen verstecken, sondern dass wir halt in dem Punkt einfach dann auch Teil davon mehr oder weniger sein können, um die Situation so schnell wie möglich im besten Fall lösen zu können.
Ja, ich denke, ich habe oft genug, also ich habe im Alltag mit Waffen zu tun, ich hantiere im Alltag mit Schusswaffen, mich stört das Thema nicht besonders. Und zum anderen denke ich, die Frage war aber so ein bisschen krude formuliert, die war so sinngemäß, würdet ihr einen Russen erschießen? Wo ich dachte, es gibt so ein inzwischen, ich glaube, 10, 11 Jahre altes Handbuch, oder Handbuch ist halt so eine PDF, so eine Hilfslinie für russische Internettrolle. Und da kommen so Fragen vor, weil wenn das Gegenüber dann sagt, nein, würde ich nicht, dann heißt es, ja, dann solltest du dich unterwerfen. Das war so der Fall dahin. Wenn du sagst, ja, würde ich, dann soll man die Leute in eine rechte Ecke und in Richtung Neonazis drängen, argumentativ. Das ist halt so eine Blödfrage. Für mich ist es immer relativ einfach. Ich tue niemandem was im Leben, ich bin artig, aber wenn mir jemand was tut, dann verteidige ich mich natürlich. Aber diese Frage drehte sich ja offensichtlich in eine... In den Versuch, eine Pseudodiskussion zu starten. Ich muss sagen, Leute, es ist ermüdend. Nicht, dass ich nicht wertschätze, dass ihr gerne irgendwie euch Putin unterwerft und seine Propagandamaschine macht, weil ihr, keine Ahnung, ein bisschen blöde seid. Aber werdet doch mal kreativer. Also mich stört es ja nicht, dass Leute mich mit plumper Propaganda bombardieren. Aber macht's doch mal ein bisschen ansprechender, weil es ist so ermüdend, wenn es immer das Gleiche ist und ich sogar die PDF kenne, wo exakt diese Frage drin steht. Dann macht's ein bisschen spannender, macht's ein bisschen lustiger, dann können wir da auch wieder ein bisschen entspannter antworten.
Ja, aber es gibt ja auch nicht mehr zu sagen. Also keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall nicht vor, mich verhaften zu lassen.
Das Top-Argument. Das finde ich nur, weil wir so bei Fragen und Antworten sind. Das Top-Argument, was auch die letzten Tage kam, war: Wenn wir doch hier meinen, dass man helfen muss, warum wir dann nicht mal selber an die Front gehen?
Das ja, da waren wir doch vorgesehen.
Deswegen ist es so ein bisschen, Social Media ist halt eine Welt für
und
sich.
Und die Leute müssen auch verstehen, das sind wahrscheinlich die wenigsten, die das jetzt hören, aber Krieg ist nicht nur Front.
Nee, also gar nicht Front, ist der kleinste Teil.
Das können wir mal über, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen, ja.
So, wir hoffen, uns wird langsam kalt. Wenn ihr das Video seht, ihr seht, wie hinter uns die Statue einfriert. Es ist scheiße kalt.
Es ist 31. März, zwischendurch waren es mal 18 Grad.
Jetzt ist wieder kalt.
Und jetzt ist wieder scheiße kalt.
Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Fragen beantworten. Wie gesagt, wenn ihr mehr habt, haut sie uns um die Ohren, wo auch immer ihr mögt. Wir freuen uns, wir beantworten die gerne. Und jetzt müssen wir, glaube ich, zusammenpacken und irgendwas Heißes trinken. Vielen Dank an die Empfangsgeräte zu Hause. Wir sehen uns nächste Mal.
Slava Ukraini.
Herom Slava.